ich bitte den Gerhard jetzt.
Liebe Baptisten, liebe Geschwister, ich werde versuchen, das schöne Hochdeutsch, das in dieser Gemeinde gepflegt wird, fortzusetzen. Das heißt, nicht steirisch daher zu reden, jo. Weil es gibt auch viele Leute, die nicht Deutsch hier als Muttersprache haben und darum, ich war Deutschlehrer, Deutsch, also für Ausländer, darum weiß ich, wie wichtig das ist, wenn die Aussprache entsprechend ist. Ich möchte zuerst die Christen, die hier anwesend sind, ein bisschen schocken. Nach meiner Schätzung, was die Stadt Graz betrifft und die Anzahl der Christen in Graz, und diese Schätzung ist eine persönliche Schätzung, würde ich sagen, dass das Potenzial der Christen in Graz ungefähr, ich bin leider so klein, leider nicht mehr beträgt als 1%. Das nennt man Reality Show auf Englisch. Also 1%. Aber ich kann nicht sagen, wenn die Flamme noch so klein ist und ihr gießt Benzin hinein, dann habt ihr eine riesige Flamme. Und wir wissen, ein kleines Fläppchen kann einen großen Brand bewirken. Und darum seid nicht auf der einen Seite geschockt, auf der anderen Seite seid ermutigt. Und wir laden den Heiligen Geist ein. Es ist der Heilige Geist, der das Feuer bringen möchte, bringen kann und bringen wird. Amen. Mein Thema heute ist über Gebet. Aber bevor ich eigentlich über Gebet spreche, möchte ich zwei Fundamente legen, die ganz wichtig sind für Gebet. Vielleicht nicht am Anfang gleich für den Verstand klar. Der erste Punkt ist, dass wir angenommen sind in Christus Jesus. Völlig angenommen sind. Der zweite Punkt wäre dann die Liebe des Vaters. Und dann möchte ich erst über Gebet sprechen. Wir alle wissen, dass jedes kleine Mädchen eine Prinzessin sein möchte. Und wenn es Hochzeiten gibt, und gestern war eine Hochzeit hier, und sie haben ein kleines Kleid, dann sind die Mädchen so ganz stolz. Ich bin eine Prinzessin. Und die Jungs und die Jungen, sie möchten Helden sein. Batman oder Spider-Man oder irgendetwas Starkes darstellen. Hinter diesen Haltungen steckt ein tiefes menschliches Bedürfnis nach Anerkennung, nach Geschätztsein. Wir alle haben das in unserem Herzen. Wir könnten uns fragen, dass manche Leute, die hohe Positionen haben, vielleicht deshalb diese Positionen erreicht haben, weil dieses Verlangen tief im Herzen nie aufgehört hat und sie ständig versuchen, Anerkennung zu bekommen. Ob es Künstler sind, Politiker, Wirtschaftsbosse, wir wissen nicht, was dahinter im Herzen steckt. Aber dieses Begehren und dieses Verlangen in unseren Herzen, anerkannt zu werden, geschätzt zu werden, ist eine tiefst menschliche Haltung. Auch im Alten Testament finden wir das bereits. Gleich nach dem Sündenfall oder kurz nach dem Sündenfall waren die beiden Brüder Abel und Kain. Abel brachte ein Opfer von den Früchten, nicht von den Früchten des Feldes, ein Tieropfer, und er wurde von Gott, Gott sagte, es hat ihm wohlgefallen. Gott sagte, ach, das ist gut. Kain brachte ein Opfer von den Früchten des Feldes und Gott sagte, ich habe keine Freude an diesem Opfer. Kain war tiefst beleidigt. Es wurde ihm die Anerkennung von Gott nicht gegeben. Und was war das Resultat? Brudermord. Wir wissen auch ein anderes Beispiel noch aus dem Alten Testament. Saulus war circa einen Kopf größer als der Rest von Israel. Und dennoch hat er tief im Herzen eine Unsicherheit als Leiter, als König Israels. Und diese Unsicherheit war auch der Punkt, dass er zu Fall kam. Denn als einmal Gott befahl, gegen die Amalekiter zu kämpfen und sie siegten, ging das Wort vom Propheten Samuel aus, sie sollen alles vernichten, alles töten. Nein, Saul machte es nicht. Er ließ die fetten Ochsen und Stiere, oder ließ er am Leben, er ließ König Amalek am Leben. Und als dann der Prophet Samuel kam, war seine Schuld, ja, wegen des Volkes. Das heißt, es war eine Unsicherheit, er war nicht dem Wort Gottes gehorsam, sondern wollte die Anerkennung des Volkes haben. Und ein besonders gutes Beispiel sind die Pharisäer. Sie wollten die Anerkennung Gottes durch Tun. Und das ganze Alte Testament ist gekennzeichnet, dass wir durch Tun vor Gott wohlgefällig sind. Nun, das konnte keiner erreichen. Und ich bin ein Beter geworden im Laufe der Jahre und wisst ihr, dass auch ich noch immer wieder in diese Falle hineingerate, wo ich meine, ich muss noch mehr beten, um etwas zu erreichen. Ich muss noch das tun. Nun, das Neue Testament ist völlig anders. Es ist vollbracht. Als Jesus am Kreuz starb, sagte er, es ist vollbracht. Und wie einfach das ist, von Jesus angenommen zu werden. Für mich war das eine Beispiel, als Jesus am Kreuz schon hing, waren zur Linken und zur Rechten Verbrecher, die auch gekreuzigt wurden. Der eine verspottete Jesus, der andere sagte, ich habe das rausgeschrieben, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der Mann konnte nichts mehr machen, außer an Jesus zu glauben. Das war alles, was er tun konnte. Und Jesus sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. In Johannes 6, 28 und 29 fragten einmal die Juden, was sollen wir tun, um Gottes Werk zu tun? Gottes Werk zu tun, was müssen wir tun? Wir sind so auf das Tun ausgerichtet. Was sollen wir tun? Und die Antwort Jesu war, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Der Glaube an Jesus Christus ist der Schlüssel. Wir können nichts tun in diesem Sinn, weil Jesus hat uns erlöst, was er auch getan hat. Er sagt, nur durch Glauben können wir Gott gefallen. Nur durch Glauben können wir uns Gott nahen. Und der Grund ist, durch das Blut Jesu sind wir vollkommen angenommen bei Gott. Wir können nichts für Gott tun. Nur der einzig geborene Sohn hat alles für Gott getan. Und wenn wir an ihn glauben, dann blickt Gott auf den Christus, der in uns ist. Und wir sind in Christus. Und das gibt uns Zugang zu Gott. Das ermöglicht uns, allein durch Glauben zu Gott hinzukommen. Wir können nichts tun für Gott, wir müssen nichts tun. Aber er sagt, glaube an den, den er gesandt hat, Jesus Christus. Und wir können Gott nur durch Glauben gefallen. Und dieses Angenommensein, das ist ein Prozess, den ich erlebe, eigentlich, der wird immer tiefer und tiefer und tiefer. Denn immer wieder kommt in uns so ein Schluck auf, ich müsste noch etwas für Gott tun. Wir können nichts für ihn tun. Er hat alles getan. Und dann können wir nur bitten, Heiliger Geist, öffne uns die Augen des Herzens, damit wir können erkennen, wir sind vollkommen angenommen von Gott. Wir sind vollkommen geliebt von Gott. Wir sind so geliebt, dass wir nichts mehr tun müssen, als zu sagen, danke Papa, danke Vater, danke, was du für mich getan hast. Jede Offenbarung bringt aus unserem Mund Lobpreis, Anbetung, Dankbarkeit. Und Herr, öffne uns die Augen, damit wir Gott mehr loben und preisen und danken können. Wann sagen wir Danke, wenn wir etwas bekommen? Ich sage Danke, wenn ich ein Geschenk bekomme. Und das Geschenk ist Jesus Christus. So, wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann kommt natürlicher Dank zu Gott, dem Vater, empor. Das war der erste Punkt, das Angenommensein. Und das ist etwas, was wir tiefer und tiefer erleben sollten und müssen. Denn in der Welt werden wir nie vollkommen angenommen sein. Wenn junge Leute heiraten, dann ist der Ehepartner zunächst, oh, das Ziel meiner Sehnsucht. Aber wartet nur, bis ihr einige Jahre verheiratet seid. Es ist doch immer etwas da, das nur Gott erfüllen kann. Nur Gott kann diese tiefe Sehnsucht im Herzen, die wir alle haben, vollkommen anfüllen und ausfüllen. Diese absolute Liebe des Vaters. Und jetzt komme ich zum Vater. Es steht in Johannes, steht, Jesus Christus war der einzig geborene, der eingeborene Sohn des Vaters. Aber später ändert sich das. Der Eingeborene wurde später genannt der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Also noch einmal, der Einziggeborene wurde später zum Erstgeborenen unter vielen Geschwistern. Seid ihr. Ihr seid die Kinder des Vaters. Ihr seid vollkommen angenommen im Geliebten. Ihr seid versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des geliebten Sohnes. O Herr, öffne uns die Augen dafür. Wir suchen so viel Anerkennung in der Welt. Als ich noch ich war früher auch Lehrer und habe einmal in der Volksschule unterrichtet. Und wenn die Kinder schreiben lernen, ist das sehr schwierig. Sie strengen sich an, weil sie noch nicht die Motorik so beherrschen in den Händen. Und dann hatten wir für die Schüler, die schön schreiben wollten und auch vielleicht auch schön schrieben, die haben wir Schreibkönige genannt und die bekamen eine Papierkrone. Ich kann euch sagen, diese Papierkrone, die sind so gesessen da. Wir lachen über das, aber wir sind nicht viel anders. Ein kleiner Lob, eine kleine Ehrung, eine Medaille, ein Verdienstkreuz. Oh, ich bin so besonders. Ich bin besonders. Natürlich sollen wir das auch tun. Wir brauchen das. Aber in der Tiefe unseres Herzens brauchen wir dieses Angenommensein im Geliebten. Das ist der wahre Schlüssel. Sonst suchen wir etwas von Menschen. Und Gott sagt, ich bin der Erste. Sucht zuerst mich. Sucht mich zuerst. Und in Römer 8, 29 steht darum, Jesus wurde zum Erstgeborenen unter vielen Geschwistern. Das heißt, er ist unser Role Model, nennt man das auf Englisch, ja, also unser Vorbild. Und wir sollten ihm immer mehr ähnlicher werden. Nun, wenn wir einander oft ansehen, dann sehen wir durch den Filter unseres Menschseins. Den mag ich, die mag ich nicht. Aber alle sind wir Kinder Gottes. Und es steht in 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1, 2, das ist ein Vers, der für mich wichtig geworden ist, weil die Baptisten sind ja nicht die einzigen Christen in dieser Stadt. Es gibt katholische Christen, es gibt evangelische Christen, Brüdergemeinde Christen und so weiter. Also es gibt viele verschiedene Etiketten. Aber dort steht, alle, die glauben, alle, das ist kein kleines Sternchen mit Ausnahme, alle, die glauben, dass Jesus der Christus ist, sind von Gott geboren. Und wenn wir den lieben, wenn wir von Gott geboren sind, ein Kind liebt sofort die Mama, das hat Gott in das Wesen eines Kleinkindes gelegt. Das kleine Kind mag die Mama, liebt die Mama, braucht die Mama, hat die Mama. Alle die, die von Gott geboren sind, die lieben den Papa, die lieben den Vater. Und wenn wir den Vater lieben, dann haben wir auch all die zu lieben, die von ihm geboren sind. Wiedergeborene Katholiken, wiedergeborene Evangelische, wiedergeborene Baptisten, wiedergeborene und so. Das ist der Leib Christi. Und das müssen wir auch erkennen. Wir haben mehr so ein Clan Spirit, also einen Stammesgeist in Afrika. Wir sind der Stamm, der anderen Stamm mag ich nicht und der Stamm, wir haben Ängste und darum müssen wir uns verteidigen. Wir haben einen Clubraum hier und nur hier kommen wir zusammen. Wir sind die Einzigen. Nein. Gott hat viele Kinder. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Liebe des Vaters erkennen. Selbst die Psychologie weiß, dass die Rolle des Vaters sehr wichtig ist, weil ein Vater uns Identität gibt. Und in gestörten Familien ist auch die Identität der Mädchen und der Jungs sehr, sehr gestört und wir haben große Probleme im Verhalten. Und auch als Christen, es ist eine kleine Ähnlichkeit festzustellen. Wenn wir denn die Liebe des Vaters nicht tiefer erkennen, haben wir Identitätsprobleme. Wir eifern, Oh, die eine singt schöner als die andere hier. Der predigt besser als dieser und jener. Es gibt Rivalität, wie unter Geschwistern. Aber Gott sagt, nein, wenn ihr meine Liebe erkennt, meine Liebe, liebt mich zuerst, dann könnt ihr auch die Geschwister mit dieser Liebe lieben. Und die Liebe des Vaters, die gibt uns Identität. Und ohne Identität in Christus Jesus, fallen wir wieder zurück, dass wir uns bemühen, Gott zu gefallen. Wir bemühen uns und wir rutschen zurück eigentlich in das Verhalten des Alten Testaments, dass wir durch eigene Werke versuchen, Gott zu gefallen. Aber Gott sagt, glaubt an meinen Sohn Jesus Christus. An ihn habe ich wohlgefallen. Das hat er damals gesagt, als Jesus getauft wurde, seht mein Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Als Jesus Christus am Berg der Verklärung herrlich dastand, hört auf ihn, das ist mein Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und dieser Sohn, Jesus Christus, lebt in jedem Herzen von der Person, die glaubt, dass Jesus Christus der Erlöser ist. Und Gott hat wohlgefallen an jedem von euch. Vielleicht habt ihr persönlich heute eine Phase, die sagt, oh, ich bin nicht gut, das habe ich nicht gut gemacht. Danke Gott, Gott ändert sich nicht, er sagt, ich liebe dich, ich habe wohlgefallen an dir. Mein Herz ändert sich nicht. Und Mamas und Papas, die Kinder haben, sie wissen, dass die Emotionen von Kindern, die Vorstellungen von Kindern auf- und abgehen. Aber der Papa und die Mama lieben sie dennoch immer. Auch wenn sie böse Dinge machen, wenn sie gute Dinge machen, du liebst einfach deine Kinder. Und unser himmlischer Vater hat dieselbe Eigenschaft. Er liebt uns und in ihm ist kein Schatten der Änderung. Er wird uns immer lieben, er liebt uns. Warum? Weil sein einzig geborener Sohn jetzt in uns lebt und wir alle seine Kinder sind. Und ich bitte den Heiligen Geist, dass er uns immer mehr die Augen öffnet, dass jeder Einzelne, der Christus angenommen ist, hat eine Kostbarkeit für Gott ist. Eine Kostbarkeit. Das sehen wir oft nicht. Und weil wir das nicht sehen, weil wir uns nicht so geliebt sehen, haben wir Probleme, auch den anderen in Liebe anzunehmen. Aber der Schlüssel, die Antwort, die Lösung dafür ist, dass der Heilige Geist uns Offenbarung schenkt, dass wir absolut geliebt sind und angenommen. So, jetzt kommen wir zum Gebet. Das war wichtig als Vorspann. In Lukas 11 haben wir einige Stellen, wo Jesus Christus über Gebet spricht. Es kommt Jesus betet, das steht ja im ersten Vers, und danach kommt ein Jünger zu ihm und sagt, Jesus, einer kommt, nicht alle. Also Gebet ist nicht attraktiv. Früher waren es die alten Frauen in der Kirche, jetzt sind einige wenige, die beten. Aber dieser Jünger kommt zu Jesus, ein Jünger, und sagt, Herr, lehre uns beten, wie Johannes, der Täufer, seine Jünger beten lehrte. Und dann kommt ein Aber. Also Jesus hat das nicht getan. Ich könnte genauso sagen, ein Jünger kam zu Jesus und sagt, Jesus, lehre uns Fahrrad fahren. Und Jesus sagt, aber ich lehre euch, wie man mit dem Auto fährt. Das ist eine sehr kühne Analogie. Ich lehre euch, wie man mit dem Auto fährt. Beim Fahrradfahren ist es anstrengend, besonders wenn es bergauf geht. Am Murradweg geht es meist eben dahin, aber trotzdem, man muss sich ein bisschen anstrengen. Mit dem Autofahren, da kann man dick sein, unsportlich sein, schwach sein. Du startest, steigst auf Gas, das Auto fährt. Das ist unsere wahre Berufung, dass wir Autofahrer sind. Leider stelle ich fest, dass viele Christen ihr Auto schieben. Und dann sagen sie den Leuten, oh, ich bin ein Autofahrer, seht wie attraktiv das ist. Und die Leute in der Welt sagen, du schiebst dein Auto mit 3-4 Stundenkilometern, ich gehe 5 Stundenkilometer, ich bin ja schneller als du. Nicht attraktiv. Aber wenn wir zur Tankstelle fahren, wenn wir voll tanken, dann funktioniert das Auto. Und unser Treibstoff ist das Wort Gottes, ist der Heilige Geist, der es lebendig macht in uns. Der Feuer kommt, Explosionen kommen. Das ist Christentum. Und dort wollen wir immer mehr hin. Gut, zurück jetzt zu dieser Stelle. Er aber sprach. Und wie beginnt Jesus dieses Gebet? So sollt ihr beten. Mein Kind hat das Problem und so weiter. Nein. Oder das brauche ich. Und Jesus beginnt ganz anders. Sein Anfang beginnt, Vater unser. Überraschend. Jesus ist gekommen, um diese große Not, die tiefste Not in unserem Herzen zu begegnen. Und diese Not war eine gebrochene Beziehung zu Gott durch Sünde. Und er hat das repariert. Er ist das große Reparaturservice gewesen und hat diese gebrochene Beziehung repariert. Im Griechischen gab es einen medizinischen Ausdruck. Wenn Knochen gebrochen waren, wurden sie wieder geheilt und wir wissen, da bildet sich ein Kallus herum, eine Knochenschichte. Und diese Schichte war so stark, dass dieser Knochen wirklich zu 100% an dieser Stelle niemals wieder brach. Und dieses Wort im Griechischen hieß Irene. Heute auch ein Frauenname. Gibt es eine Irene hier vielleicht? Nein. Also es war ein medizinischer Ausdruck. Irene heißt heil werden. Heil werden. Und das hat Jesus mit uns gemacht. Er hat diese gebrochene Beziehung zum Vater wiederhergestellt. Durch sein vergossenes Blut, durch das Werk am Kreuz. Und hat eine Beziehung so stark gemacht, die nie wieder gebrochen werden kann. Der Feind bringt oft Zweifel zu uns. Aber Gott zweifelt nicht. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder hohes noch tiefes, Engel, Fürstengewalt. Gott steht zu eurer Beziehung mit euch und er ist der Garant, er ist die Garantie. Das ist eine nicht nur eine lebenslängliche Garantie, das ist eine ewige Garantie. Und wenn wir das einmal erkennen, dann beginnt ihr durchzustarten. Nichts kann euch trennen von der Liebe Gottes. Und es ist noch etwas. Wenn zum Beispiel jemand einen kleinen Löwen hat, ich kann euch sagen, eines Tages wird es ein großer Löwe. Wenn jemand ein kleines Krokodil hat, manche machen das, die kaufen das und geben sie in die Badewanne und dann werden große Krokodile am Schwarzen See ausgesetzt, weil das zu groß wird, das Krokodil. Also, und wenn ihr auch kleine Christen seid, wenn ihr noch ganz klein seid, der Vater wird machen, dass ihr, wenn ihr wollt, dass ihr größer und größer werdet und immer mehr in das Bild Jesu Christi verwandelt werdet. Das ist sein Ziel und sein Plan. Und wenn ihr ein Kind habt, und es ist üblich, dass man zu Hause an der Tür die Kinder abmisst, macht ein Strichlein am Türstock, und nach 3 Jahren macht er wieder ein Strichlein und das ist nur so viel größer. Da wird Papa und Mama sagen, Moment, ich glaube, wir müssen zum Arzt gehen. Ich glaube, mein Kind hat Hormonstörung oder etwas. Das ist ja, das wächst nicht. Was ist los? Da stimmt was nicht. Und als Christen sollten wir manchmal ein bisschen Unruhe haben im Herzen und sagen, wo bin ich gewachsen? Wie viel bin ich gewachsen? Werde ich Christus ähnlicher oder nicht? Aber das Ziel Gottes ist, dass wir seinem Sohn immer gleicher und gleicher werden. Immer mehr in das hineinkommen. Und diese Identität mit dem Vater ist ganz wichtig, weil man sagt, der ganze Papa oder die ganze Mama, der geht so wie der Papa und der handelt so wie der Papa, die ganze Mama. Genau das möchte Gott mit uns. Dass wir wie der Papa werden. Und es ist so, dass Jesus Christus ist der einzig Geborene, aber wir sind die Geschwister, er ist dann der Erstgeborene, wir sind Geschwister von ihm und wir sind genauso geliebt wie Jesus, seid nicht schockiert, ihr seid genauso geliebt wie Jesus und alles, was Jesus hat, gehört auch euch. Und wenn wir Galater lesen, da steht, dass der Geist Gottes in unser Herz hineinkommt und ruft, aber, Papa! Wie heißt das auf Mongolisch, Papa? Papa, Papa? Gibt's? Papa. Seht ihr? Alle rufen Papa, Papa, das gehört für jedes Kind. Papa, 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 das ruft der Geist in uns. Wir haben einen Papa, wir haben einen Vater, wir haben Identität. Wir können wieder Papa werden. Und welches Kind möchte nicht wie Papa oder Mama werden? Das ist das Ziel Gottes für uns. Und danach, nachdem wir sagen, Vater unser, und wir wirklich Identität haben, wissen, dass wir angenommen sind, dann kommt automatisch, danke Papa, danke, ich bin dein Kind, oh, ich preise dich. Da kann man hüpfen, freuen. Und wenn ich so in die Menge sehe, mir sind die Gesichter ein bisschen zu ernst heute. Also ihr könnt ruhig ein bisschen lächeln. Die Dame dort lächelt die ganze Zeit. Halleluja, sage ich danke. Gott ist auch ein Gott, der Freude hat, der Freude hat. Freude für unser Herzen. Ist eine Frucht des Geistes, ist auch Freude. Und dann sagt Gott, so sollt ihr beten. Komme nicht zuallererst nur mit deinen Sorgen. Er sagt, betet so. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, ein Reich ist immer ein Ausdruck einer Herrschaft. Das heißt, Jesus Christus ist Herr. Er ist König. Sitzt er wirklich am Thron deines Herzens oder irgendwo anders? Oder sitzt er nur mit einer Backe auf dem Thron deines Herzens? Oder ein anderes Bild, wenn wir zurückgehen zu den Autofahrern, fährst du mit dem Auto und Jesus ist nur Beifahrer und darf dir manchmal gute Tipps geben. Und wenn es zum Radwechsel kommt, sagt, komm, hilf mir, das Rad zu wechseln. Oder ist Jesus der Chauffeur? Ist er der, der fährt? Und du fährst mit ihm mit. Das ist eine tolle Fahrt, mit ihm mitzufahren. Viel weniger Delle, viel weniger Versicherungsfälle. Viel aufregendere Fahrt, viel herrlicher. Das ist ein großer Unterschied. Dein Reich komme. Bist du König in meinem Herzen? Das ist der große Kampf. Wir haben viele andere Dinge, die herrschen. Viele Herren haben geherrscht über uns, steht im Alten Testament. Doch du allein, oh Herr, sollst herrschen über uns. Und wenn sein Reich da ist, jedes Reich hat einen Willen. Auch unsere Regierung muss den Willen der EU tun. Die meisten Gesetze in Österreich sind EU-Gesetze. Und dann, wenn weitere Gesetze kommen, Landesgesetze, dann müssen die Bundesgesetze beachtet werden. Das heißt, überall, wo ein Herrschaftsbereich ist, muss ein Wille durchgesetzt werden und er wird durchgesetzt. Und der Wille Gottes soll auch durchgesetzt werden. Und zuerst muss das Reich hier kommen, in deinem Herzen. Dein Reich komme aber hier, nicht beim Nachbarn, nicht da drüben, bei dir beginnt es. Dann in deiner Ehe, dann in deiner Familie, dann in der Versammlung, weil es ist ja eine Versammlung hier, es ist ja kein Gottesdienst. Gottesdienst ist, wenn ihr alle Leiber hingeht, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Wir sind in einer Versammlung und ich hoffe, es ist auch ein Gottesdienst. Das wäre das Optimale. Wenn es heißt, Jesus, ich gehöre dir. Das ist Gottesdienst. Also wir müssen die Versammlung immer mehr zu Gottesdiensten machen. Und darum geht es, dass der Wille Gottes auf Erden geschieht. Und wenn er hier geschieht und im Leib Christi geschieht, dann kann er in der Stadt geschehen. Dann kann er in der Steiermark geschehen, in Österreich geschehen, in Europa geschehen und so weiter. Dann sind wir Zeugen bis ans Ende der Erde. Und das ist das erste Gebet. Und wir wissen aber, Not lehrt beten. Kennt ihr das? Not lehrt beten. Wer kennt das? So wenig Not gibt es da? Das glaube ich euch nicht. Wir alle haben immer Not und sagen, oh, Papa, hilf, 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 oh Gott, hilf mir, bitte, 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 bitte. Ich habe eine Frau aus Uganda kennengelernt, also Afrika. Und ich muss sagen, dass in Uganda habe ich wirklich die Tiefe des Gebets, meine Frau war auch mit, haben wir die Tiefe des Gebets kennengelernt. Dort gibt es einen Gebetsberg, der wird Tag und Nacht gebetet. Hunderte, tausende Menschen beten dort. Und diese Frau sagte, Gebet ist kein Reserverad. Also ein Reserverad braucht man, wenn ein Reifen kaputt ist, dann tauscht man es aus. Sondern Gebet ist ein Lenkrad. Noch einmal, Gebet ist kein Reserverad. Gebet ist ein Lenkrad. Gute Vision. Gebet ist ein Lenkrad. Aber noch einmal, Not lehrt beten. Und so ist es, dass Gott verwendet oder lässt Not zu, damit wir uns zu ihm überhaupt hinwenden. Sonst lösen wir alles selber. Jetzt auch in unserer Familiensituation, unser Sohn studiert, hatten wir auch seine Art Notsituation und wir haben immer den roten Knopf gedrückt, oh Gott, hilf und so weiter. Und er hat geholfen. Gut, Das ist eine Sache, da erleben wir, dass Gott treu ist. Aber es passiert noch etwas. Wenn wir Not haben, wird unser Herz unruhig, weil unsere Gedanken unruhig werden, unsere Gefühle werden unruhig. Und es gibt eine sehr gute Stelle in Philipper 4, 6, 7. Und das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist das Gesetz Gottes, ist der Wille Gottes. Und wir sollten den Heiligen Geist bitten, dass er uns diese Worte lebendig macht. Wir haben heute im Lied gehört, jedes Wort, das gesprochen wird, kehrt nicht leer zurück, sondern vollbringt das, wozu es gesandt ist. Auch heute die Predigt. Es bin nicht ich zuerst, sondern das Wort Gottes, das zu euch kommt. Und da steht in Philipper 4, 6, 7, sorget euch um nichts. Und du zitterst. Aber Gott sagt, sorge euch um nichts. Sondern, was sollen wir tun? In allen Dingen, große, kleine, allen Dingen, lasst eure Bitten im Gebet, Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Also mit einem Wort, schütze euer Herz aus. Jetzt redet ihr weg. Schütze euer Herz aus. Schüttet euer Herz aus. Kommt zu Gott. Bittet, betet, sagt ihm die Not. Und kreist nicht in euren eigenen Gedanken. Wie ein Ringespiel. Warum sollen wir das tun? Und der Friede Gottes, der höher ist als die Vernunft, bewahrt eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus. Das heißt, es bleibt ein Friede in euch. In der Welt flippt man. Flippen heißt, man nervös, man zuckt aus, was wird passieren? Gott sagt nein. Alle Anliegen bringt sie zu mir, sagt sie mir. Was machen kleine Kinder? Mit jeder Kleinigkeit laufen sie zu Mama und Papa und sagen es. Kinder haben so eine normale Haltung. Und wir als Kinder Gottes, wir wollen das uns selbst hier immer ausdenken. Suchen immer zuerst unsere eigenen Lösungen. Aber Gott sagt, komm zu mir. Alles, was ihr am Herzen habt, sagt es mir, damit euer Herz hier in Frieden bewahrt wird. Denn ohne Frieden kannst du keine klaren Entscheidungen treffen. So, also die hauptsächlichsten Gebete, die wir alle kennen, sind die Gebete eines Kindes zum Vater. Papa, hilf mir. Papa ist sehr weise. Wir bitten ihn, manche bitten erhört. Manchmal sagt er, es ist noch nicht die Zeit, du musst warten. Manche bitten, sagt er, nein, du bist 6 Jahre alt, ich kaufe dir keinen Audi 210 oder was immer. Das ist noch nicht Zeit für dich. Du musst erst erwachsen werden und brauchst einen Führerschein. Also Gott ist auch sehr praktisch. Aber ich möchte jetzt noch weitere, es gibt Stufen des Gebets, die ich persönlich kennengelernt habe. Ich bete seit 18 Jahren für die Stadt Graz. Und in dieser Zeit habe ich doch einiges gelernt. Es gibt dann die nächste Stufe des Gebets und das finden wir auch in Lukas 11. Da steht dann in Lukas 11, 5, 6, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm und spreche, lieber Freund, leih mir 3 Brote. Das heißt, du hast einen, du kennst jemanden, der kommt zu dir und du möchtest ihm etwas geben, aber du kannst ihm nichts geben, weil du es nicht hast. Das ist die Situation. Was machst du? Du gehst zu einem Freund, der hat etwas. Und dieser Freund ist schon zu Bett gegangen. Nun, heutzutage haben wir alle Schlafzimmer, aber in der Kultur, wo Jesus diese Geschichte erzählt, und vielleicht in Kulturen, die auch von Leuten, die hier vertreten sind, gab es damals nur ein großes Wohnzimmer. Und dieses Wohnzimmer wurde ab einer gewissen Zeit am Abend zum Schlafzimmer. Man hat die Türe verriegelt, hat die Schlafmatten ausgebreitet, hat dort geschlafen. Und jetzt soll man aufstehen, da klopft jemand und der sagt, gib mir 3 Brote. Wir sind schon zu Bett gegangen und umständlich, man muss die Schlafmatten wieder zusammenrollen und sehr kompliziert. Aber aufstehen, ich brauche 3 Brote, aufstehen, ich brauche 3 Brote, aufstehen, ich brauche. Und weil diese Person so penetrant, so unverschämt, so lästig bittet, bekommt er die 3 Brote. Nun, das ist ein prophetisches Bild für uns. Du hast Bekannte, die haben eine große Not. Es gibt schwere Probleme im Leben dieser Person. Du spürst in deinem Herzen zunächst, ich habe nichts, was soll ich der Person, wie soll ich der Person helfen? Für mich ist das ein prophetisches Bild. Du gehst zu deinem Freund auch, du gehst zu Gott. Und diese drei Brote könnten ein Bild sein für Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus sagte, ich bin das Brot vom Himmel. Und du brauchst Hilfe von Gott, wenn du etwas geben willst. Du hast nichts zu geben, aber du kannst zu Gott gehen. Und sagst, Vater, Jesus, Heiliger Geist, gib mir etwas für diese Person. Und du empfängst. Nun ist es so, für 2 Wochen ist das Problem gelöst, plötzlich kommt es wieder. Wieder. Ich brauche 3 Brote. Ich brauche 3 Brote. Der Lidl hat schon geschlossen, die Bäckerei ist zu, ich brauche 3 Brote. Dasselbe passiert, du bekommst, du gibst. Und das geht so einige Mal dahin und du merkst, es kommt immer dasselbe Problem. Was ist da los? Und dann entdeckst du, dass hinter diesen Problemen andere Kräfte wirken, Kräfte des Bösen, ich würde sagen, dämonische Kräfte. Und Gott sagt, ring frei für die nächste Runde. Das Problem kann nur gelöst werden, wenn diese Dämonen oder diese bösen Kräfte vernichtet werden, zerstört werden, gebunden werden. Denn wir haben ja den Auftrag wie Jesus, die Werke des Feindes zu zerstören. Das ist ein Werk des Feindes. Und du kommst auf die nächste Ebene des Gebets, wo du dich anlegst mit diesen Kräften. Das ist ein Lernprozess. Vielleicht versagst du einige Male. Und es gab einen Mann, der hieß John Wimber, vielleicht ist der einigen von euch ein Begriff. John Wimber war der Gründer der Vineyard-Bewegung. Ein Mann, der stark in den Gaben des Heiligen Geistes wirkte. Und er erzählt eine Geschichte. Er sagt, das erste Mal, wie er diese Begegnung mit Dämonen gehabt hat, das war für ihn nicht leicht. Es rief ihn jemand an und sagte, John, komm zu Hilfe. Meine Freundin, die benimmt sich so komisch. Er fuhr mit dem Auto hin. Er sagt, was ist los? Und er ging zu dem Mädchen hin und eine Stimme sagte zu ihm, nicht weiblich, ich kenne dich, verschwinde da von hier. Er war schockiert, wie kann diese Frau mit so einer Stimme reden? Das war doch eine weibliche Person. Und plötzlich, Stimmveränderung, völlig anders. Und er wusste, ups, da ist eine andere Kraft dahinter. Und er hat gesagt, sie haben 3 oder 4 Stunden gebraucht, bis sie diese Kraft gebrochen hatten, das Mädchen war befreit. Sagte, einige Jahre später war das eine Sache von ein paar Sekunden. Das war erledigt. Das heißt, wenn du in ein Fitnesscenter gehst und das erste Mal schwere Gewichte hebst, so wie die Werbung im Fernsehen, Bandscheiben. Aber wenn du länger übst, dann wirst du immer stärker und immer stärker. Die Dämonen müssen weichen. Und das ist ein Auftrag für uns, liebe Leute. Denn was Jesus getan hat, sollen wir tun. Dieselben Werke. Und was hat Jesus getan? Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, zerbrochene Herzen geheilt, die Beziehung zum Vater wiederhergestellt. Das ist unser Auftrag. Aber es geht noch weiter. Die nächste Liga, das ist so wie ein Computerspiel, Next Level. Da gibt es so einen Lebensbalken, Livebar, auffüllen, nächste Ebene, zack, der ultimative Gegner. Der ist aber schwierig. Nur beim Computerspiel ist das gut, du stirbst und dann kannst du dich wieder zurückbeamen, bist wieder lebendig. Das ist sehr tröstlich. Und dann gibt es weitere Kräfte. Paulus beschreibt diese Kräfte, die Herrscher der Finsternis, die Fürsten und Gewalten. Wisst ihr das in Graz? Fürsten, nicht nur Bürgermeister Nagel, ÖVP und die FPÖ herrschen, sondern da gibt es in der unsichtbaren Welt Fürsten und Gewalten, die herrschen in dieser Stadt. Und wenn du dann diese Liga angehst, dann läutet in der Hölle das rote Telefon. Hallo? Kennen Sie Gerhard Schmitzer? Okay, geht auf ihn los, der Mann wird uns langsam gefährlich. Das heißt, das rote Telefon läutet in der Hölle und neue Angriffswellen kommen gegen dich. Aber Jesus hat gesagt, ihr seid in mir. Von Gott kommt es, dass wir in Christus sind. Und dann steht auch 1. Johannes Johannesbrief, in Christus haben wir alle Zeit den Sieg. Der Teufel hat nur einen einzigen Trick, dass er euch herauslockt aus Jesus Christus. Ein Chinese, Wang Shimeng, hat ein Buch geschrieben, das normale Christen leben. Und er sagt, während des Krieges, wo die Japaner in China gekämpft haben, hatten die Japaner eine militärische Überlegenheit. Und die Chinesen waren sehr schwach. Und da hatten sie einen Trick dann, wenn die Japaner mit den Panzern kamen, hat ein Scharfschütze einmal nur hingeschossen. Und die haben zu wenig gesehen vom Panzer. Dann haben sie den Deckel aufgemacht, um zu sehen, wo der Schuss herkommt. Und dann haben sie diesen Mann natürlich mit einem gezielten Schuss getötet. Und genau diese Absicht hat Satan. Er möchte euch aus Christus herauslocken. Sobald ihr aus Christus herausgelockt seid, kann er gewinnen. Und die Hauptaufgabe für uns ist, dass wir in Christus Jesus bleiben. Das ist eine tägliche Sache. Immer wieder, wir sind in Christus Jesus, weil das Wort es gesagt hat. Wir sind es. Aber unsere mentalen Gedanken sagen oft, nein, wir sind nicht. Oder die Gefühle sagen, nein, wir sind nicht. Aber Gott sagt, ihr seid in mir, ihr seid meine Kinder, meine Familie, ihr seid es. Und wiederum, wir können nur den Heiligen Geist bitten, zeige uns das, dass wir in Christus Jesus sind, immer, Tag und Nacht. Wir haben Christus angezogen. Also diese Ebene ist dann eine Ebene, die, wie gesagt, New Level, New Devil, sagt man auf Englisch. Eine neue Ebene, neue Teufel. Und Paulus sagt in Epheser 6, wir müssen lernen, zu stehen in diesem Kampf und gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Mächte der Finsternis in den himmlischen Örtern zu kämpfen. Darum brauchen wir die Waffenrüstung, den Helm, der Hoffnung des Heils. Warum? Da oben ist der Computer. Der Computer muss geschützt werden durch den Helm, der Hoffnung des Heils. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Feind klagt an. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Gegürtet mit Wahrheit. Die Gefühle. Hier ist der Sitz der Gefühle im Bauch. Die Gefühle müssen geschützt werden durch die Wahrheit. Die Schuhe zur Bereitschaft, zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Die meisten gehen noch mit Hauspatschen hier in Graz, die Christen. Also wir brauchen Schuhe, dass das Evangelium hinausgeht. Den Schild des Glaubens gegen die feurigen Pfeile. Das ist das Virenprogramm. Und das Wort Gottes, Schwert des Geistes. Das ist unsere Angriffswaffe. Das Wort Gottes. 1. Korinther 14,1. Paulus sagt, strebt nach der Liebe. Eifert nach den geistlichen Gaben. Aber, sagt er dann, vor allem, dass ihr prophetisch redet. Ich bin kein Prophet. Nein, gemeint ist, dass ihr prophetisch redet. Was heißt das? Ich weiß nicht, wer das noch, will das noch wer wissen, dann sage ich schon. Wenn nicht, werde ich das Geheimnis mitnehmen. Mehr? Sind noch einige mehr da, die es wissen wollen? Okay, gut, ja. Noch nicht die Mehrheit, aber ich habe Barmherzigkeit mit euch. Was ist prophetisch reden? Prophetisch reden ist Folgendes. Wenn in meinem Herzen ein Wort Gottes lebendig wird und ich spreche es mit meinem Mund, dann ist eine große Kraft gegeben. Es heißt auch in Römer 10,10, mit dem Herzen glauben wir zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennen wir zur Errettung. Sozo. Sozo heißt heil werden an Geist, Seele und Leib. Aber es ist eine Kraft dahinter, die ist auch die Kraft der Überwinder. In Offenbarung 12,11 steht, und sie haben überwunden. Und Leute, das ist wichtig, dass wir lernen zu überwinden. Wenn du kämpfst, möchte ich Sieger sein. Ich gehe nicht in den Kampf, um zu verlieren. Ich gehe in den Kampf, um Sieger zu sein. Und wie überwinden wir? Durch das Blut Jesu Christi. Wir sind angenommen im Geliebten. Angenommen im Geliebten. Angenommen im Geliebten! Ist einer munter geworden hier? Entschuldige. Wir sind angenommen im Geliebten. Angenommen im Geliebten. Wir gehören Gott. Er ist unser Papa. Er liebt uns. Wir sind wertgeschätzt. Wir sind kostbar. Der zweite Punkt. Und sie haben überwunden durch das Zeugnis Jesu Christi. Ich glaube, in Offenbarung 19 oder später steht da, das Zeugnis Jesu Christi ist der Geist der Prophetie. Das ist dieses Sprechen, dieses prophetische Sprechen. Das ist ein Universalwerkzeug sozusagen. Dieses Sprechen müssen wir lernen, das ist ein Trainingsprozess, prophetisch zu sprechen. Hier wird es lebendig, hier kommt es heraus. Tod und Leben sind in der Macht unserer Zunge. Wir wollen Leben sprechen, die Wahrheit sprechen. Ganz ein wichtiger Punkt. Also ihr müsst nicht gleich alle beim Computerspiel in die Ebene 7 gehen. Fangt einmal an auf Ebene 1. Das ist schon sehr wichtig, wenn ihr mit Ebene 1 beginnt. Das ist wichtig. Aber ich möchte euch doch etwas sagen, weil der eine oder die andere Person eines Tages auf diese Ebene kommt. Auf dieser Ebene geht es darum, ob du wirklich gerecht bist. Satan hat das Recht, jede Kleinigkeit in dir aufzudecken, die nicht dem Standard Gottes entspricht. Gott gesteht ihm dieses Recht zu. Er ist ja der Verkläger der Geschwister. Er verklagt uns Tag und Nacht. Die Frage ist, ist er erfolgreich? Ein guter Anwalt, das seht ihr ja bei den Prozessen jetzt mit, kann man ruhig sagen, Grasser und so weiter, wird versuchen, alles für seinen Mandanten herauszuholen. Aber Gott sagt, ich bin der beste Rechtsanwalt und meine Macht und meine Kraft ist das Blut und meine Gerechtigkeit. Und Jesus würde für uns zur Sünde, damit wir zur Gerechtigkeit würden, die von Gott gilt. Und diese Gerechtigkeit zählt vor dem himmlischen Gerichtshof. Und Satan wird uns verklagen und verklagt uns. Und wenn du deine eigene Gerechtigkeit bringst, hast du verloren. Das erlebe ich oft immer wieder. Ich möchte mich selber rechtfertigen. Nach der Sünde, was war das Erste, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten? Wir zeigen mit den Fingern auf den anderen. Das ist Rechtfertigung. Die Frau war schuld, die du mir gegeben hast. Nicht meine Frau, die Frau. Die Frau war schuld, die du mir gegeben hast. Eva, die Schlange war schuld. Und das immer wieder ist das Hauptproblem, du bist schuld, du. Und unser Finger zeigt nie auf unser eigenes Herz. Das ist Selbstgerechtigkeit. Und diese Selbstgerechtigkeit, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und wenn wir, besonders in diesen oberen Liga, da wird es kritisch, gefährlich manchmal sogar. Wenn wir in Selbstgerechtigkeit stehen, wenn wir uns rechtfertigen, hast du schon verloren. Dann kannst du wie beim Computerspiel gestorben und nochmal beginnen. Ja? Reset-Button und gehen wir nochmal. Gut, aber wir müssen lernen, meine Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Nicht meine, er ist meine Gerechtigkeit. Christus ist mir gemacht zur Gerechtigkeit. Sonst hat der Verkläger Erfolg. Und wenn du gerecht bist, dann kannst du sagen, schaffe mir Recht, so wie die Witwe. Lukas, kennt Lukas 18, 1 bis 8. Da sagt Jesus, ich möchte, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen. Also nicht nur einmal, wenn die Not da ist. Oh, bitte, bitte, oh, bitte. Reserverad, nein, Lenkrad. Dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Es war ein Richter in einer Stadt. Und dann steht, es war aber eine Witwe in derselben Stadt. Und was hat sie gemacht? Schaffe mir Recht, schaffe mir Recht, schaffe mir Recht. Sie hat gewusst, sie hat Recht. Sonst hätte sie nicht zum Richter gehen können. Aber ihre Beständigkeit, ihre Penetranz, schaffe mir Recht, schaffe mir Recht, schaffe mir Recht. Der Richter war ein Mann, der nicht Menschen gefürchtet hat, nicht Gott gefürchtet hat. Aber weil diese Witwe ständig, merkt ihr, diese Haltung ist so wichtig, hat Gott, ich schaffe ihr Recht. Die Witwe war zu dieser Zeit eine rechtlose Person, also in dieser Zeit Jesu. Eine Witwe hatte nichts. Sie war kein Mann da, sie war hilflos. Ohne Sozialversicherung, wie ein Flüchtling, der herkommt und nichts hat. Hilflos. Hat gesagt, schaffe mir Recht, schaffe mir Recht, schaffe mir Recht, schaffe mir Recht. Diese Haltung war so wichtig, schaffe mir Recht, oh Gott. Und sie hat Recht bekommen. Und Jesus sagt, um wie viel mehr... Dazu, wie viel mehr wird Gott denen Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Das ist eine Ermutigung für uns, dass wir rufen sollen. Wir alle haben Mobiltelefone, sie hängen ständig dran. Wir brauchen ein heiliges Mobiltelefon. Eine Nummer, hallo, Papa,
Jesus, Heiliger Geist, oh, immer dranbleiben, immer dranbleiben, immer dranbleiben. SMS schicken, WhatsApp, immer wieder dranbleiben, immer dranbleiben. Ganz wichtig. Und zum Schluss noch einige Beispiele. Gebetserhörungen. In Lukas 11, Lukas spricht viel über Gebet. 9 bis 13, das war heute auch beim Liedertext. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Wenn Jesus das selbst sagt, dann ist eine göttliche Garantie dabei, dass das so ist. Wer sucht, der findet, wer klopft, wer bittet, der passiert etwas. Gott selber sagt das. Und am Ende schließt er noch, um wie viel mehr, und jetzt kommt die Kostbarkeit, wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die darum bitten. Weil der Heilige Geist ist unser Helfer. Er ist der, der uns hineinleitet, unser Coach, der uns trainiert, der uns hineinbringt in diese Dinge. Der Heilige Geist ist so wichtig. Darum ist die wichtigste Bitte immer für uns: Heiliger Geist, komm, nicht nur einmal, füll mich an. Ich möchte mit einem vollen Tank fahren. Ich möchte nicht mein Auto schieben und sagen, oh, ich bin ein Christ, ich bin ein Christ, ich bin ein Christ, ich bin ein Christ. Du schiebst dein Auto, ich bin ein Christ. Das ist nicht attraktiv. Wann? Dann mit vollem Tank. Könnt super tanken oder Diesel, das ist Gott egal, voll muss der Tank sein. Der Tank muss voll sein. Immer wieder, komm, Heiliger Geist, fülle mich an, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Und wenn ihr klopft, wenn ihr dranbleibt, wird er kommen. In der Bibel wird Gott manchmal so gezeigt, als wäre er schwerhörig. Gott macht das mit Absicht. Meinst du das wirklich so? Meinst du es wirklich so? Um wie viel mehr wird Gott denen antworten und Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm schreiben? Ich möchte nur eine kurze Sache erzählen. In der Emmaus-Gemeinde, das ist eine rumänische Gemeinde in Liebenau, die deutsch- und rumänischsprachig sind, ca. 120 Personen bis 150 manchmal. Die Rumänen haben lange, lange Jahrzehnte nur beten können, weil eine diktatorische Regierung war, Ceausescu. In den Gottesdiensten waren Geheimdienstleute anwesend. Die einzige Möglichkeit, frei zu sein, war zu beten zu Hause. Alles andere war reguliert. Und sie haben ein gewisses Erbe, ein Gebetserbe. Ich weiß, es ist auch gewisser Staub über das Erbe gekommen, ich habe ihn abgestaubt, aber dennoch ist es ein gutes Erbe da. Und in dieser Emmaus-Gemeinde ist eine Frau, die hat 5 Kinder, ihr Mann hat eine Firma, glaube ich, eine kleine. Sie ist Krankenschwester und hat von Gott aufs Herz bekommen, ein Jahr den Beruf niederzulegen und täglich 5 Tage die Woche von 8 bis 11 zu beten. Nochmal, die Frau hat das Herz bekommen, ihren Beruf niederzulegen für ein Jahr. Und täglich von Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr zu beten. Das Interessante war, dass sie eine prophetische Bestätigung aus 2 Quellen bekam. Das ist auch gut. Gott bestätigt, wenn er von euch etwas möchte, damit ihr sicher sein könnt. Das ist von ihm und nicht nur eine eigene Idee. Und sie tut das. Und siehe da, sie ist nicht alleine. Es kommen zwischen 5 bis 15 Personen jeden Tag hin. Manche nur kurz, manche länger, aber die Leute beginnen zu beten. Und wofür beten sie? Und das möchte ich euch ans Herz legen. Weil es sind Leute sicher hier, denen Gott diese Last aufs Herz gelegt hat. Und er sagt, sei bereit, wie in Sacharja 12,10 steht, ich gieße aus den Geist des Gebets. Es gibt ein Gebet, wo wir aus unserer Kraft oft noch beten. Aber wenn der Geist des Gebets kommt, dann ist es eine andere Dimension. Da fließt etwas vom Himmel in dein Herz durch deinen Mund. Und Gott möchte und gießt aus diesen Geist des Gebets. Und es können Leute hier sein, es sind Leute hier. Dieser Geist des Gebets ist wichtig. Und wofür beten Sie zum Beispiel dort? Das allererste ist für die Leiterschaft. Die Leiterschaft ist da, um für mich etwas zu tun. Ja, zuallererst betet für die Leiterschaft. Wenn der Kopf nicht getragen wird, kopflos kann kein Mensch leben. Das Haupt ist sehr wichtig. Jesus hat überall das Prinzip der Hauptschaft. Es muss überall ein Kopf, ein Haupt sein. Und das Haupt der Gemeinde ist der Pastor, ist die Leiterschaft. Betet für die Leiterschaft. Das nächste ist, betet für die Familien und das Haupt in den Familien, die Männer. Weil der Angriff in der Ehe und in den Familien geht gegen Autorität. Das ist ein gewaltiger Angriff auf Ehen, auch auf Christi Ehen. Wir sind nicht verschont. Und betet auch für die, die alleine sind, die Bedürftigen, die Singles, die Flüchtlinge und so weiter. Aber Gebet, damit der Leib Christi gestärkt wird. Gebet ist kein Reserverad, Gebet ist ein Lenkrad. Und ich selber, ich bin noch Kirche, ich bete seit 18 Jahren, sage, ja, ich bin ein Marathonmann, ja, bin ich. Aber nicht, weil ich es zuerst wollte. Gott hat mich beauftragt. Er hat bestätigt, dass ich für die Stadt gehen soll. Darum mache ich es. Mache ich es. Das war am Anfang nicht leicht, aber ich habe immer mehr Freude. Am kommenden Donnerstag sind wir wieder im Rathaus. Da gibt es Gemeinderatssitzung im Rathaus. Und wir werden auf dem Besucherbalkon, werden 7, 8 Christen aus verschiedenen Gemeinden aus Graz beten. Für die Politiker. Warum tun wir das? Weil es im Wort steht. 1. Timotheus 2, 1, 2. Betet für die, die in Regierungsautorität sind. Das ist ein wichtiges Prinzip. Nicht nur beten, bitten, flehen, Gebet, Danksagen und so weiter. Und anschließend werden wir uns eine Stunde in einem Raum, den wir reserviert haben im Rathaus, werden wir dann, da können wir nur leise beten natürlich, wir haben ja nicht laut zu beten, während die Gemeinderatssitzung ist. Und dann beten wir laut noch eine Stunde in einem Raum. Jede Woche treffen wir uns zum Gebet für die Stadt. Wir beten für verschiedene Bereiche, für die Gemeinde zuallererst, für die Pastoren, für die Ehen der Pastoren, für die Leiterschaft der Stadt, für die Wirtschaft. Danke, dass wir so tolle Firmen in Graz haben. Ich sage danke für die guten Dinge. Und es gibt noch viel, 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 viel mehr. Und ich möchte nichts anderes sein als ein Startkabel für euch. Ihr kennt es ja, plus, minus, anstecken. Der ÖPNC macht das bei mir manchmal, wenn die Batterie zu schwach geht. Und schon läuft der Motor. Hurra, ich kann wieder Auto fahren. Und das bin ich für euch, nicht mehr. Ich bin ein Startkabel für euch. Also, anstecken. Und durchschlagen. Bitte steht auf, ich werde noch beten für euch. Ich hoffe, keiner ist eingeschlafen heute. Ja, alle stehen, sehr gut, danke. Gut. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass jeder, der hier ist und an dich glaubt, vollkommen angenommen ist, geliebt ist, in der Liebe des himmlischen Vaters, dass jeder, der hier ist und an dich glaubt, versetzt worden ist, das Reich des lieben Sohnes. Wir haben eine neue Staatsbürgerschaft. Auch wenn wir aus der Mongolei kommen, sind wir zuerst Himmelsbürger. Auch wenn wir Österreicher sind, sind wir zuerst Himmelsbürger. Vater, ich danke dir, dass wir angenommen sind und geliebt. Und ich segne, Herr, diese kleine Herde, dass das Angenommensein im Geliebten immer stärker wird. Dass sie immer mehr sagen, danke, Vater, dass du mich so liebst, dass ich dein Kind bin, dass ich so geliebt bin wie Jesus, dass ich so sein soll wie Jesus. Dass ich Miterbe bin mit Jesus Christus. Vater, ich danke dir, dass du ein Papa bist, ein guter Vater für alle, die hier sind. Und die, die dich noch nicht kennen, dass sie dich kennenlernen. Als Vater, als Abba, als liebender Vater. Vater, ich danke dir auch, dass du sagst, wenn wir beten, sollen wir beginnen mit Vater unser. Dass wir wissen, welche Identität wir haben als Kinder Gottes. Dass wir sagen sollen, gepriesen sei dein Name, Vater. Und dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und Vater, ich bitte dich, dass die, die du berufen hast, besonders stark ins Gebet zu gehen, dass du ihnen Offenbarung gibst und Bestätigung gibst. Und Herr, ich möchte nichts anderes sein als ein Startkabel für die Leute, die das im Herzen tragen. Und ich setze sie frei von jeder Lüge. Vater, ich nehme Autorität im Namen Jesu Christi über all die Kräfte, die die Leute bedrücken und wegziehen wollen von Jesus Christus. Denn die Wahrheit ist, dass du sie liebst, dass sie angenommen sind im Geliebten und nichts kann sie trennen von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, noch Engel und Mächte. Und seid gesegnet. Amen.
Amen.
Was zu sagen?